ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Sollte Berlin sich für die Olympischen Spiele bewerben oder nicht? Bei vielen überwiegt bisher die Sorge vor zu hohen Kosten für das chronisch klamme Land und die Skepsis gegenüber Großprojekten. Befragungen in München und zuletzt in der Region Rhein-Ruhr sowie in Kiel haben mehr Olympia-Enthusiasmus gezeigt. Was heißt das für eine etwaige Berliner Bewerbung? Dazu unser Reporter Jasser Speck.
KW Niromant, Berlins Olympia-Beauftragter, ist sich ganz sicher, dass es mit Olympia etwas wird. Berlin, der Stadt, der er die Spiele ermöglichen soll, bescheinigt er, dass
60% der Berliner auch für die Durchführung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Berlin sind.
In München, Kiel und der Region Rhein-Ruhr sprachen sich bereits etwa 2/3 der jeweiligen Bürgerinnen und Bürger für eine Olympia-Bewerbung aus. Berlin geht bei der Einbindung der Bürgerinnen und Bürger einen anderen Weg, wie KW Niromant erklärt.
Insofern haben wir uns für ein sehr ausgiebiges Beteiligungsverfahren entschieden. Am Ende mit einer Bürgercharta, die dann zum Abgeordnetenhaus geht. Dieser Prozess wird in den kommenden Wochen in Gang gesetzt.
In einem Beteiligungsverfahren wurden Menschen aus allen Bezirken der Stadt befragt, wie sie zu den Olympischen Spielen stehen und wie die aussehen sollen. Teilgenommen haben ein paar hundert Menschen. Daraus wurden 50 gelost, die in Workshops ein Papier mit 10 Handlungsempfehlungen erarbeitet haben, wie die Olympischen Spiele aussehen könnten. Dieses Papier wurde Bürgercharta genannt und wird am Dienstagvormittag dem Senat übergeben. Doch es gibt auch Kritik daran. Zum Beispiel von Clara Schädlich, Abgeordnete der Grünen im Abgeordnetenhaus und Teil der No-Olympia-Bewegung.
Vor allem wurde in Berlin nie die Frage gestellt, ob die Menschen Olympia haben wollen in der Stadt, sondern nur wie.
Schädlich kritisiert, dass nur wenige hundert Menschen an den Befragungen teilgenommen hätten. Das könnte sich nun aber ändern, denn am Mittwoch startet die Bewegung No-Olympia dann mit einer Unterschriften-Sammelaktion.
Und dann werden wir die Frage stellen, ob die Menschen in Berlin Olympia haben wollen oder ob sie vielleicht das Geld doch lieber in Schwimmbäder, Sportstätten und marode Schulen stecken möchten.
20.000 Unterschriften wollen sie in einem ersten Schritt sammeln. Das Ziel? Ein Volksbegehren mit dem Titel Für Berlin gegen Olympia.
Jasser Speck war das über den aktuellen Stand einer möglichen Berliner Olympia-Bewerbung. Nach der Landratswahl ist vor der Stichwahl. In 3 Wochen kommt es im Brandenburger Landkreis Barnim zum Showdown zwischen Amtsinhaber Daniel Kurt von der SPD und AfD-Herausforderer Matthäus Mikolaschek. Auf die beiden entfielen bei der Wahl am Sonntag für das Amt des Landrats die meisten Stimmen. Amtsinhaber Kurt kam auf fast 41%, Mikolaschek auf 30%. Nur auf den ersten Blick ist das eindeutig, erläutert rbb24-Reporterin Martina Reuke.
Bei der Stichwahl am 10. Mai werden die Karten neu gemischt. Interessant für Kurt und Mikolaschek dürften die Wähler der unterlegenen Kandidaten sein. Daniel Sauer von der CDU hat 20,1% und der parteilose Andreas Bergener 9% der Wählerstimmen erhalten. Für AfD-Mann Matthäus Mikolaschek ist es noch nicht ausgemachte Sache, dass Daniel Kurt alle diese Stimmen für sich beanspruchen kann.
Herr Sauer hat auch einen ansprechenden Wahlkampf geführt, 20%. Das ist wirklich Potenzial, auch bürgerliches Potenzial, das ich eventuell auch für die Stichwahl mobilisieren könnte. Ebenso Herr Bergener als unabhängiger Kandidat mit 9%. Da sehe ich natürlich Potenzial für die Stichwahl.
Daniel Sauer hat in seinem Wahlkampflandrat Daniel Kurt offen und mit harten Bandagen attackiert. Unter anderem ging es um einen möglichen Vergabeskandal, Anlass der Bau von Flüchtlingsunterkünften am Eberswalder Stadtsee und in Biesenthal. Jetzt, nach einer klaren Wahlniederlage, will der CDU-Fraktionschef Sauer noch keine Empfehlung abgeben.
Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um Wahlempfehlungen zu geben oder nicht zu geben, sondern wir werden das in aller Ruhe und Gelassenheit in den Gremien diskutieren, weil das keine alleinige Entscheidung des Kandidaten sein wird.
Landrat Daniel Kurt seinerseits will auf die CDU und Andreas Bergener zugehen. An die Adresse von Daniel Sauer erklärt er, dass man nach dem ersten Wahlgang nach vorne schauen müsse.
Und jetzt geht es natürlich darum zu gucken, kann man noch mal Kräfte bündeln? Gibt es vielleicht noch Allianzen, die geschlossen werden können? Da werden wir jetzt Gespräche führen. Und vor allen Dingen hoffe ich natürlich, dass die Menschen, die mir ihr Vertrauen gegeben haben, dass die noch mal hingehen. Und ich will deshalb schon jetzt Werbung machen für den 10. Mai. Bitte noch mal zur Stichwahl gehen oder aber Briefwahl machen. Das ist mein sehnlicher Wunsch, dass es dann hier auch eine klare Richtungsentscheidung in Barnim gibt.
Am ehesten geht der Blick in Richtung Andreas Bergener und die Unterstützung des ehemaligen SPD-Mitglieds.
Soweit rbb24-Reporterin Martina Rolke. Auch in der Uckermark haben die Menschen darüber abgestimmt, wer in den kommenden Jahren Landrat sein soll. Zur Wahl standen zwei Kandidaten. Das Rennen hat die Amtsinhaberin gemacht, Carina Dörck von der CDU. Und die war darüber ziemlich erleichtert.
Die letzten Wochen waren doch schon ziemlich intensiv.
Was Carina Dörck damit meint, ist der harte Wahlkampf um das Landratsamt in der Kreisstadt Prenzlau. Der AfD-Mann und einziger Gegenkandidat Teichner hatte keine Gelegenheit ausgelassen, sich zu positionieren. Und zum Beispiel mit einem umstrittenen Plakat gegen Dörck versucht, die Landrätin in ein schlechtes Licht zu rücken. Diese wiederum hat reagiert und bei einem Aufeinandertreffen dem Konkurrenten den Handschlag verwehrt.
Ja, wenn man fair im Wahlkampf führt, dann kann man sich die Hand geben.
Die Wählerinnen und Wähler haben sich entschieden. Die amtierende Landrätin hat bei der Wahl 60% der Stimmen bekommen und sich damit gegen den AfD-Bewerber dann doch recht deutlich durchgesetzt. Teichner gratulierte der alten und neuen Landrätin dann gleich gestern Abend.
Es war ja die klare Entscheidung zwischen die Amtsinhaberin, die mit Sicherheit auch einen Amtsbonus hat, die mit Sicherheit auch in ihren letzten 8 Jahren Amtszeit nicht alles verkehrt gemacht hat, also auch viel richtig gemacht hat, insbesondere Rettung der Kliniken. Und das hat, denke ich, am Ende den Ausschlag gegeben.
Die Wahlbeteiligung lag mit 55% fast doppelt so hoch wie vor 8 Jahren.
Also die alte Landrätin in der Uckermark ist auch die neue. Janko Brett war das mit seinem Bericht. In Berlin mit der BVG unterwegs zu sein, bedeutet auch, sich nicht immer sicher zu fühlen. Heute hat die BVG ihre Sicherheitsbilanz fürs vergangene Jahr vorgestellt. Pauline Pieper aus der Redaktion rbb24 Landespolitik war dabei.
Personen in einem U-Bahn-Tunnel, zu sehen auf einem Bildschirm in der Sicherheitsleitstelle der BVG. Die Kamera identifiziert ihre Bewegungen, markiert sie rot und alarmiert die Mitarbeiter der Leitstelle. Unter anderem dank dieser neuen Technik ist die BVG vergangenes Jahr sicherer geworden, erklärt BVG-Chef Henrik Falk.
Über diese Kameras sind wir in der Lage, viel, viel schneller diese Vorfälle zu erkennen. Und dann läuft hier natürlich die Überprüfung, ist es wirklich was, wo wir schnell eingreifen müssen. Und wenn wir schnell eingreifen müssen mit Polizei, Feuerwehr etc., geht das sehr, sehr schnell.
Wenn nötig, könnten etwa U-Bahnen kurzfristig gestoppt werden. Bereits an 14 Bahnhöfen ist die Technik im Einsatz. Kurzfristig sollen 7 weitere dazukommen. Insgesamt ist die Zahl der Straftaten vergangenes Jahr gesunken, um 16% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der niedrigste Wert seit 10 Jahren. Auch die Zahl der Übergriffe auf das BVG-Personal ist zurückgegangen, um 18% auf rund 270 Übergriffe vergangenes Jahr. Ursache sind laut BVG mehr Präsenz durch das Sicherheitspersonal und mehr Reinigungsstreifen. Denn Sauberkeit und Sicherheit hingen zusammen, sagt Verkehrssenatorin Ute Bonde.
Weil mit Sauberkeit die Hemmschwelle, Straftaten zu begehen, tatsächlich wesentlich erhöht wird. Denn da, wo es sauber ist, da habe ich nicht den Mut, übergriffig zu werden.
Auf einen Höchststand gestiegen ist derweil die Zahl der Sexualdelikte und der Nötigungen. Das spiegele einen gesamtgesellschaftlichen Trend wider, heißt es von der BVG. Eine genaue Ursache sei nicht bekannt. Um Straftaten künftig besser zu verhindern, will die BVG auch künstliche Intelligenz einsetzen. Sie soll etwa Rauchentwicklung, herrenloses Gepäck oder Personen im Gleis erkennen und die Arbeit in der Sicherheitsleitstelle beschleunigen. Berlins regierender Bürgermeister hält das für richtig.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass unsere U-Bahnhöfe auch in den nicht öffentlichen Bereichen sicher sind. Da kann immer eine Menge passieren. Das ist auch Teil unserer kritischen Infrastruktur. Und hier gibt es technische Möglichkeiten, die wir vollends nutzen müssen.
Perspektivisch will die BVG die KI in allen Bahnhöfen einsetzen. Zunächst einmal ist, in Abstimmung mit der Datenschutzbeauftragten, ein Pilotprojekt am Cottbusser Tor geplant.
Das ist der Bericht von Pauline Pieper. Was viel genutzt wird, muss auch regelmäßig gewartet werden, wie etwa Bestandteile von Tagebaumaschinen. Die werden von der LEAG-Tochter MCR Lausitz in Schwarze Pumpe instand gesetzt. Mit Blick auf den Kohleausstieg in Brandenburg will man sich hier aber breiter aufstellen. Wie genau, hat rbb24-Reporterin Josephine Jahn erfahren.
Hier wird geschweißt und gehämmert. An Kränen werden schwere Eisenelemente durch die Luft transportiert. Wo 280 Mitarbeiter der LEAG-Tochter MCR Lausitz sich beispielsweise um zu reparierende Schaufeln von Eimerkettenbaggern kümmern, soll eine hochmoderne Radsatz-Instandhaltungswerkstatt entstehen. Die ersten Schritte dafür sind gemacht, sagt Projektleiter Ronny Senbol.
Das ist ein besonderes Verfahren der Ultraschallprüfung, also mit dem man die Qualität und Sicherheit der Radsätze gewährleistet. Wir haben ein besonderes materialschonendes Verfahren der Entlackung der Radsätze, sprich der Farbentfernung, die werden hier mit 2500 Bar Wasserdruck entfernt und man muss nicht auf das konventionelle Strahlen mit Sand zurückgreifen.
Zu 20% wird in der Halle bereits in der neuen Ausrichtung gearbeitet. Die Mitarbeiterzahl wolle man langfristig halten, so Sembol, verantwortlich für die Geschäftsfeldentwicklung.
Die Leute, die früher an der klassischen Lok gearbeitet haben, die Braunkohle transportiert haben, die arbeiten jetzt an hochmodernen Triebfahrzeugen, die wir von unseren Kunden gestellt bekommen.
Das vermehrte Fahren mit dem Zug sowie komplexere Sicherheitsstandards bei den eingesetzten Schienenfahrzeugen rechtfertigen den Ausbau dieses Bereichs für das Unternehmen. Tschechiens Botschafter Jiří Čistecký, der gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Hallenrundgang eingeladen war, sieht die Entwicklung am Standort Schwarze Pumpe positiv.
Das hat sich hier alles erfolgreich zusammengefunden in Form von einer Investition von der tschechischen Firma EPH, die einen langfristigen Beitrag hier zur Entwicklung von Brandenburg leistet. Und da bin ich froh, denn heute haben wir ähnliche, wenn nicht gleiche Probleme oder Schwierigkeiten, die wir nur gemeinsam lösen können. Und da sind wir bereit. Und dieses Beispiel zeigt, dass wir das gemeinsam gut meistern können.
In das rund 11 Millionen schwere Projekt fließen auch 2,75 Millionen Euro aus Mitteln von Bund und Land.
Das ist der Bericht von rbb24-Reporterin Josephine Jahn.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. In Potsdam haben heute die Inklusionstage begonnen, die darauf aufmerksam machen, wie wichtig gesellschaftliche Teilhabe ist. Einen Monat lang gibt's viele Aktionen und Veranstaltungen. Mit dabei ist Familie Giacomelli Ploog aus dem brandenburgischen Wilhelmshorst. Sie ist eine von 270.000 Familien in Deutschland mit pflegebedürftigen Kindern. Der 11-jährige Sohn Otto ist schwer behindert und braucht Pflege rund um die Uhr, gestemmt hauptsächlich von der Familie, erzählt Vater Niklas Ploog.
Einmal. Super! Ich bin mit den Menschen zusammen, die ich liebe. Ne? Und wir kämpfen halt mit vielen Widrigkeiten und wir schaffen es gemeinsam. Aber ich glaube, es ist eben ein sehr, sehr... Entschuldigung. Es ist eben ein sehr schmaler Fundus an Leuten, die nachempfinden können, womit man so zu kämpfen hat. Ne?
Für die Eltern Niklas Ploog und Julia Giacomelli bedeutet das, ständig muss jemand an Ottos Seite sein und auf ihn Acht geben. Der 11-Jährige kann nichts selbstständig tun, ist auf den Rollstuhl angewiesen und auch sich mit ihm zu verständigen ist schwierig. Ein Sprachcomputer, den er mit seinen Augen steuert, hilft der Familie.
Super, ich hab dich lieb.
Ich hab dich auch lieb, Hase.
Ich gehe in die Schule.
Ja, du warst in der Schule, ne? War's schön?
Einer der schönen Momente im anstrengenden Pflegealltag. Die Eltern kennen keine Ruhephasen und fühlen sich deshalb sehr erschöpft. Das, was der Familie von Julia Giacomelli und Niklas Ploog in Wilhelmshorst passierte, kann jeder Familie passieren. Otto kam als gesundes Kind auf die Welt. Im Alter von 2 Jahren bekam er eine lebensbedrohliche Gehirnentzündung, infiziert durch einen Virus, als seine Mutter Julia hochschwanger mit dem 2. Kind war.
Wir mussten einfach weitermachen. Es ist schwierig, man hat einfach keine Wahl. Man funktioniert. Man funktioniert fürs Kind.
Die Eltern haben gelernt, mit der schweren Behinderung von Otto umzugehen. Ihren Alltag schaffen sie nur, weil Mutter und Vater sich die Aufgaben teilen. Julia Giacomelli übernimmt die ganze Organisation mit Ärzten, Krankenkassen und Ämtern. Beiden ist es wichtig, berufstätig zu sein. Niklas Ploog arbeitet als Ingenieur, meist im Homeoffice, und Julia in Teilzeit als Flugbegleiterin. Freizeit kennt das Ehepaar nicht.
Es macht mich besonders wütend, dass mein Mann und ich hier quasi 24 Stunden am Tag arbeiten und wirklich viel leisten. Und wir werden behandelt wie Bittsteller. Wir müssen um alles kämpfen. Wir müssen um alles 10-mal bitten und noch 25-mal beweisen, dass Otto wirklich behindert ist.
Um darauf aufmerksam zu machen, wie alleingelassen sie sich fühlen, haben Familien mit pflegebedürftigen Kindern eine Ausstellung in Potsdam organisiert. Familien wie wir heißt sie. Zur Eröffnung in der Einrichtung Treffpunkt Freizeit sind auch die Giacomelli Ploogs vollständig dabei, auch mit Rudi, Ottos jüngerem Bruder.
Guck mal da.
Rudi zeigt seinem im Rollstuhl sitzenden Bruder Otto ein gemaltes Bild an einer Wand der Ausstellung. Das Porträt zeigt die beiden Brüder. Der Familie war es wichtig, hier dabei zu sein.
Wir erhoffen uns einfach mehr Sichtbarkeit für Familien, wie wir sie eine sind. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht oder wollen auch nicht wissen, dass es Familien wie uns gibt und dass wir aber auch gerne dazugehören wollen.
Familien wie wir. Die Ausstellung ist noch bis Ende Mai im Treffpunkt Freizeit in Potsdam zu sehen.
Und soweit die Themen aus Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.